2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega trotzdem. Und Kendall die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor die.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch herzlich zu der vor dem Spiel ist Ausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC. Das Spiel des 17. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Samstag, den 12.11. um 13 Uhr im ehemaligen Karlsruher Wildparkstadion statt, welches mittlerweile einen Banknamen trägt. Es empfängt dabei der Tabellen. Wir sind 16. Ihr müsstet aktuell, weil ja die Spiele noch laufen, 14. sein.
Also mich hat es ja total schockiert, dass wir gestern noch 10. waren.
Ja, ihr seid aber jetzt 14.
Ja, aktuell 13. ja, um
20, oh Mann,
um 2 Minuten nach 8. Aber es ist egal, es ist knapp da unten.
Oh mein Gott. Alles nur einen Punkt entfernt. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Wie ihr ihn schon gehört habt, haben wir natürlich einen Gast dabei, aber bevor wir uns mit unserem Gast unterhalten, schaue ich wie immer in meinen VDRs vorhin kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Es gab bisher 38 Duelle der beiden Teams in der ersten und zweiten Liga sowie der Aufstiegsrunde der Regionalliga. Wir gewannen knappe 14 dieser Duelle, spielten 14 Mal unentschieden und verloren 10 Mal. Eine ganz leichte Tendenz zu unseren Gunsten. Selbst die Auswärtsbilanz mit 4-5 Siegen spricht minimal für uns. Das heißt nichts Gutes, wenn wir einfach mal, was einfach mal positiv für uns spricht. Oh Gott.
Kenne ich.
Aber kommen wir zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus Baden-Württemberg ist. Ihr seid beide nicht zum ersten Mal bei uns zum Gast.
Korrekt.
Stellt euch aber dennoch für die neuen HörerInnen einmal kurz mit unseren drei klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu deinem Verein gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Sehr gern. Erstmal moin, wie man in Hamburg sagt, zu jeder Tageszeit, das habe ich schon mal gelernt. Ich bin sehr gerne in Hamburg, schöne Stadt. Ich bin der Niklas, bin 32 Jahre jung und betreibe mit dem Boris zusammen den KSC-Fan-Podcast Die Wildparkbrudler. Witzigerweise aus Gibraltar und aus München, das ist eine lange Geschichte. Aber wir kommen beide gebürtig aus Karlsruhe und deswegen natürlich auch eingefleischte KSC-Fans. Wie bin ich zum KSC gekommen? Ich glaube, so wie eigentlich fast jeder zum KSC gekommen ist, als kleiner Junge mitgenommen worden, nicht von meinem Papa, sondern von meinem Cousin. Und dann ist sofort das Feuer entfacht worden. Der war schon sehr früh sehr aktiv, auch in der Fanszene. Und da durfte ich mal mitten rein in den Block. Und seitdem, ich glaube, da war ich, jetzt muss ich kurz überlegen, 13, 14 Jahre alt. Ich bin 1990 geboren, also das war so zweite Liga, wo es aber so langsam wieder bergauf ging. Das allererste Spiel im Stadion war Regionalliga. Ich glaube, damals war sogar Jogi Löw noch Trainer bei uns. Ganz schlimme Zeit. Aber so bin ich zum KSC gekommen, verfolge den KSC natürlich seitdem auf Schritt und Tritt, viele, viele Spiele gemacht, bin dann fürs Studium und für den Job mittlerweile nicht mehr in Karlsruhe, aber lebe in München und versuche dann so viele Heimspiele, wie es geht, zu machen und die Auswärtsspiele in Bayern auch, je nachdem, wie es gerade reinpasst, gibt da durchaus ein paar Möglichkeiten. Meine Eltern leben noch in Karlsruhe und deswegen die Fahrt dahin ist auch nicht so weit. Versuche deswegen so viel mitzunehmen, wie es geht. Betreibe mit dem Boris den Fan-Podcast. Und warum machen wir das? Wir haben irgendwie gemerkt, es gibt gar keinen. Also wir haben 2019 angefangen mit dem Projekt und damals noch mit jemand anderem zusammen, mit dem Fabian. Der ist aber leider an Krebs verstorben. Das müsste im Januar 2020 gewesen sein, glaube ich. Und dann hat dieses ganze Projekt so einen kleinen Knicks gehabt. Und dann war aber für mich relativ schnell klar, es muss weitergehen. Und ich habe dann Gott sei Dank den Boris über Twitter gefunden. Er betreibt so den größten KSC-Fan-Kanal via Twitter. Der heißt mittlerweile die Wildpark Crew. Habe ihn als Gast eingeladen. Und irgendwie hat es auch technisch und ganz gut funktioniert, weil die Strecke nach Gibraltar ist ja doch schon keine geringe. Und dann haben wir auch ganz gut gebondet und haben dann einfach zusammen weitergemacht. Und seitdem ist das Projekt echt gut angelaufen. Wir haben vor allem das große Privileg und das Glück, immer mal wieder auch Spieler sogar im Podcast zu haben. Hatten auch schon Christian Eichner in Folge 24. Wir sind aktuell bei Folge 50. Hatten vor kurzem Jubiläum.
Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Und ja, also großes Glück, dass wir wirklich da an hochkarätige Gesprächspartner aus dem Verein rangekommen sind. Das ist in Karlsruhe, glaube ich, so ein bisschen ja einzigartig, weil es sehr familiär ist, das gesamte Umfeld. Das sagen auch immer wieder Spieler oder ehemalige Spieler. So ein bisschen jeder kennt jeden, kennst du einen, kennst du viele, weil alle auch nach ihrer aktiven Zeit beim KSC noch sehr eng miteinander verbunden sind. Und das hat uns natürlich in die Karten gespielt und die gesamte Atmosphäre im Verein ist eigentlich super. Aktuell jetzt, wenn wir über das Sportliche gleich noch die Brücke schlagen wollen, ist natürlich gerade ein bisschen unruhig, logischerweise aufgrund der sportlichen Situation, aber so viel erstmal zu mir und zu dem ganzen Projekt. Ich will jetzt ja auch nicht die Hörer damit unendlich langweilen.
Tust du bestimmt nicht. Also erstmal herzlich willkommen, Niklas. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Lass uns noch mal ein bisschen über euren Podcast schnacken. Du sagst es, den gibt es jetzt so schon seit ein paar Jahren. Habt jetzt 50 Folgen gemacht.
Genau.
Habt ihr da bestimmte Formate? Sprecht ihr in eurer Runde eigentlich mal nur du und Boris oder habt ihr da auch so verteilte Rollen? Ist der eine mehr so für das Taktische und der andere mehr für die Fanbelange? Oder wie habt ihr euch aufgestellt?
Also ich fungiere da als Moderator und führe so ein bisschen durch die Sendung, wenn wir das Glück haben, auch immer mal wieder Gäste zu begrüßen. Das müssen nicht immer nur Spieler sein oder jetzt auch der Cheftrainer, sondern wir hatten auch mal Jugendtrainer bei uns oder aus der Fanorganisation, Vorsänger etc. Und ich bin dann der Moderator und führe so durch das Gespräch und wir haben gar nicht so sehr den Anspruch, dass es so Frage-Antwort-Spiel ist, sondern wir versuchen eigentlich, das immer so locker wie möglich zu machen. Wie so ein Stammtischgebruddel. Ich weiß nicht, kannst du das Wort Bruddler verorten, was das bedeutet? Das ist ein badischer Begriff.
Nee, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass ich das eigentlich fragen wollte.
Ich weiß gar nicht. Also in Bayern ist das Pendant, glaube ich, ein Grandler. Ich weiß nicht, inwieweit dir das jetzt weiterhilft. Ich weiß nicht, ob es einen norddeutschen Begriff dafür gibt.
Grummeln.
Grummeln?
Würde ich mal so sagen, ja.
Ja. Genau, bei uns ist das halt der Bruddler, der hockt halt dran und ist bloß am Bruddler. Also beim KSC gibt's viel, also um es mal auf Hochdeutsch zu übersetzen, ist es, glaube ich, kritisieren oder nörgeln oder meckern. Bei uns gibt's das relativ viel. Wir waren lange immer so die klassische Fahrschulmannschaft zwischen erster und zweiter Liga, dann nochmal dritter Liga und jetzt versuchen wir uns in der zweiten zu etablieren. Aber eigentlich fungiert es immer so, dass wir gar nicht uns so mega viele, wie sagt man dazu, Regeln oder Zwänge oder Fahrpläne für die Sendung zurechtlegen. Klar, natürlich informieren wir uns über die Gäste und stellen natürlich auch Fragen und bringen auch immer Fanfragen mit rein. Das ist eigentlich ganz cool, dass wir unseren FollowerInnen auf Instagram oder wo auch immer die Möglichkeit geben, auch Fragen an uns weiterzuleiten, an die Spieler oder an den Trainer. Versuchen da so ein bisschen mehr die Brücke zwischen Fans und Verein und Spielern zu schaffen. Aber eigentlich soll das mehr immer so ein lockeres Gespräch sein. Also wie so ein Kneipentalk, wie so ein Tresentalk. Das wäre eigentlich immer das Idealformat. Also man trifft sich in der Kneipe, stellt ein Mikro hin und fängt einfach an. Ich glaube, dann entstehen auch ganz tolle Gespräche. Also klar, natürlich haben wir so ein bisschen Rubriken. Also wir reden über das, was aktuell im Verein los ist, über die News, aber halt auch dann über die Gäste, über deren Historie, über die aktuelle Situation. Aber sind jetzt da nicht so festgefahren, dass jetzt einer nur das eine macht und der andere nur das andere. Also wir haben jetzt da keine klassischen Rollen, wie es vielleicht in anderen Podcasts gibt.
Okay. Apropos Spieler zu Gast. Jetzt kommen wir schon so schnell zum Sportlichen. Aber ich habe mich natürlich im Vorwege ein bisschen informiert und bin da bei den KA-News drauf gestoßen, dass ihr einen Spieler, den ihr in der Folge, ich glaube, es war Folge 46, ich hoffe, es ist die Folge 46.
Wenn du Daniel O'Shaughnessy meinst, ja.
Ja, genau. Genau den meine ich. Und den hattet ihr zu Gast. Und der ist wohl sehr unzufrieden, weil er nicht genug Spielzeit bekommt und soll wohl aussortiert werden. Ist das richtig?
Also zu Daniel O'Shaughnessy muss man sagen, der hat sich bei dieser unnötigen Nations League, ich weiß gar nicht mehr wann, aber eine schlimme Verletzung zugezogen. Es war, glaube ich, Anfang, Mitte des Jahres, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das ein Schien- oder Wadenbeinbruch, also eine schwere Verletzung, an der er lange zu kämpfen hatte. Wir hatten ihn dann in Folge 46 in unserem Podcast.
46, ne?
Genau. Das war im August und also 18. August, um genau zu sein. Und da hat er dann erzählt, ja, er kämpft sich so langsam rein mit Physios und versucht wieder Game-Fitness zu kriegen und Match-Sharpness, wie er sagte. Wir haben auf Englisch mit ihm gesprochen, weil, wie der Name vielleicht schon schließen lässt, er ist Finne, aber hat irische Wurzeln, auch total witziger Typ. Hat gemeint, ja, tut sich so ein bisschen schwer, jetzt wieder reinzukommen. Man muss dazu sagen, wir haben mit Stefan Ambrosius einen wirklich sehr, sehr guten Ersatz verpflichtet, nur ausgeliehen von eurem Stadtrivalen, aber was der Junge an Physis und an Ballbeherrschung mitbringt, das fand ich schon beeindruckend. Also ich erinnere mich an die ersten Spiele, die der für uns gemacht hat. Da habe ich gedacht so, boah, jetzt können wir wieder echt ruhig schlafen eigentlich, weil unsere Saison hat ja auch sehr bescheiden angefangen, direkt im ersten Spiel in Paderborn 5 Buden gefressen. Und das Problem ist, dass wir, ich glaube, wenn ich jetzt richtig zähle, 9 Innenverteidiger haben. Und dann ist es natürlich extrem schwer und extrem hart, sich daran zu kämpfen. Vor allem, wenn du halt einen Ambrosius vor dir hast, der jetzt gerade aktuell wieder verletzt ist. Ich hoffe, er fällt nicht lange aus. Aber der war schon ein Gamechanger in der Innenverteidigung, Entschuldigung, zusammen mit Marcel Franke. Also die haben sich auf Anhieb blind verstanden. Und das war so ein bisschen das Fundament. Ich will jetzt nicht zu sehr gleich ins Sportliche abdriften, aber das war so das grundlegende Fundament, warum es dann auf einmal lief bei uns und wir auf einmal in Regensburg 6-0 gewinnen. Da habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich weiß gar nicht auswendig, wie hier Spieltag das war, vor ein paar Wochen. Und dann ist es halt super schwierig, sich da wieder heranzupirschen, wenn du halt einfach sagst, okay, da ist ein Duo, was sofort Sicherheit ausstrahlt, was auch der gesamten Mannschaft mehr Sicherheit gegeben hat, wenn du weißt, okay, du hast jetzt 2 Schränke hinten drin, die nicht nur die Bälle blind rausklopfen, sondern die man auch weiß, wie man einen gescheiten Spielaufbau auf die Kette bringt. Und dann ist es für ihn, glaube ich, im Endeffekt eine Mischung gewesen aus, er hat länger gebraucht mit der Reha und allem anderen, als er vielleicht gedacht hat, wollte zu schnell, wieder zu viel vielleicht, das kann ich nicht beurteilen. Das hat er uns nur gemeint, dass es sich einfach ein bisschen schwer getan hat und es lange braucht, weil es eine schwere Verletzung war. Plus einfach viele, viele Innenverteidiger, also 9 an der Zahl, und du hast ein Duo, was performt, und dann ist es halt einfach schwierig.
Ja, stimmt natürlich. Ja, bleiben wir noch mal ein bisschen jetzt mal weg von Transfergerüchten. Ich weiß, man könnte jetzt direkt ins Sportliche übergehen, aber ich möchte gerne noch mal auf ein anderes Thema
kommen. Ich habe dir schon 2 Brücken gegeben.
Ich weiß, aber ich reiß sie auch gnadenlos ein und mache jetzt eine mega Überleitung. Eingerissen habt ihr ja auch eure Tribünen. Und da komme ich zum nächsten Thema. Ja, und zwar, neben Darmstadt und Kiel seid ihr ja ein weiterer Verein, der aktuell sein Stadion so am offenen Herzen, sprich während des Spielbetriebs, umbaut, wobei Kiel ja das immer nur erweitert oder das eigentlich noch gar nicht so sicher ist. Aber da könnt ihr noch mal ein bisschen mehr mit bei dem
Darmstadt VDS auch, oder?
Ja, Darmstadt ist, muss, glaube ich, auch noch die Haupttribüne. Die irgendwas. Nee, ich glaube, die müssen noch was in der Haupttribüne machen. Ja. Ist ja jetzt auch bei euch gerade das Hauptaugenmerk, ne? Genau. Also das müsste jetzt bei euch laufen. Genau. Gibt es da irgendwie, wie sieht es denn da mit eurem Zeitplan aus? Also letztes Jahr war ja Yannick im Stadion, der war ja schon ganz angetan vom Blick aufs Spielfeld, auch von der Gästekurve. Wie weit sind denn die Bauarbeiten jetzt bei euch so?
Also ich glaube, wie bei so ziemlich jedem öffentlichen Bauprojekt, Bauträger ist die Stadt Karlsruhe in Verbindung mit einer Firma, die sich darum kümmert. Der KSC ist natürlich nur Pächter, wir bauen das nicht, dafür haben wir die Kohle nicht. Ich glaube, wie bei so vielen, vielen Bauprojekten sind wir natürlich im Verzug, logischerweise. Es war mal angedacht, der Sommer 2023 zur Eröffnung des gesamten Stadions, also der Stand aktuell ist, dass alle Bereiche theoretisch geöffnet werden können, bis auf die Haupttribüne. Also gerade wurde zuerst geschaffen, da wo wir sind, also die KSC-Heimfans, das ist die Südtribüne. Die Osttribüne wurde fertig gemacht, das ist die sozusagen die Gegenseite von der Haupttribüne dann, und auf der anderen Seite sind da die Auswärtsfans. Jetzt fehlt eigentlich noch die Haupttribüne, da ist der Rohbau schon relativ weit, aber da habe ich immer mal wieder gelesen, gibt es Komplikationen mit dem Innenausbau, weil in der Haupttribüne dann natürlich auch das gesamte Herzstück des Vereins zu Hause ist, also Geschäftsstelle, neuer Fanshop, die ganzen Büros der Mitarbeiter etc. Die sind gerade aktuell in so einer Containerstadt direkt daneben untergebracht. Jetzt gab es natürlich immer wieder Verzögerungen, Kinderkrankheiten, ich glaube, man kennt das. Hamburg hat ja auch mal eine Elbphilharmonie gebaut, die hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel die drüber waren, aber nur mal so am Rande. Ich glaube, jetzt soll der Herbst 23 realistisch sein, dass das gesamte Stadion fertig ist. Und aber mir gefällt es auch richtig gut. Also ich finde es auch cool, dass die Gästefans sich wohlfühlen. Das finde ich auch immer wichtig. Ich war zum Beispiel mal in Bielefeld, ist die Hölle. Ich weiß, wie du da mal warst. Also weiter weg vom Spielfeld kann man ja gar nicht sein. da haben sie den Gästeblock ja wirklich in die letzte Ecke gebaut. Ich muss sagen, das Stadion ist echt ein Gamechanger. Es wird für uns auch es ist jetzt schon ein Gamechanger von der Akustik her. Wer das alte Wildparkstadion kennt, es war eines der letzten Stadien im deutschen Profifußball mit Aschebahn, das noch offen war. Die Sitze waren nicht überdacht, also beide Kurven waren nicht überdacht. Gästefans wurden immer nass, aber wir halt auch. Es war halt schon, so schön es auch war und so nostalgisch, wurde ja auch dann mit einer entsprechenden gebührenden Pyroshow verabschiedet im Oktober 2018, glaube ich. War aber Zeit für was Neues, logischerweise. Ich finde auch schön, du hast es gerade vorhin auch angedeutet. Klar trägt das Stadion einen Namen eines Sponsors, logischerweise, aber immerhin ist der Name Wildpark mit drin geblieben, denn jetzt heißt es BB Bank Wildpark. Ich hatte einen Kumpel aus Norddeutschland auch mal gefragt, sag mal, stottert ihr in Karlsruhe? Also ich, nein, das könnte man denken, aber BB Bank steht für Badische Beamtenbank, das ist nun mal der Sponsor des Stadions. Was aber die Fanszene, glaube ich, insoweit jetzt nicht zu sehr verärgert hat, weil der Wildpark halt noch drin ist. Und ich meine, unter uns, sagt auch keiner BB Bank Wildpark. Wir sagen alle, wir laufen raus in den Wildpark. Selbst wenn jetzt das Millerntor auch einen anderen Namensgeber hätte, würdet ihr auch dann Millerntor sagen, logischerweise. Ich glaube, die Stadtrivalen sagen immer noch Volkspark. Auch, ich glaube, es heißt aktuell auch wieder so, aber es hat ja auch mal andere Namen gehabt. Aber da sind wir eigentlich auf einem echt guten Weg und das Stadion ist auch echt schön. Also ich finde es geil, dass es relativ steil ist, die Tribünen. Ich glaube, da wurde die maximale Neigung gewählt wie möglich. Als Vergleich, weil ich auch schon mal dort war im neuen Stadion des SC Freiburg, Europaparkstadion heißt es, glaube ich. Das hat eine ähnliche Dimension, eine ähnliche Größe. Aber was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass das über Überhänge gelöst ist. Also es sind quasi Löcher in den Kurven und bei uns ist es so ein Massiv. Also das finde ich ganz cool. Es ist, glaube ich, die Endkapazität werden knapp 34.000 sein, aber es ist ein massives Stadion und die Akustik ist wirklich toll. Also das ist schon ein Gamechanger und ich freue mich, wenn der neue Wildpark fertig ist.
Ja, ich werde mir das mal am Samstag anschauen. Bin mal gespannt. Ich war ja leider im alten Wildpark noch nicht da, aber kann daher keinen Vergleich anziehen, aber ich werde dennoch da sein und werde mir das mal am Samstag geben. Du sagtest ja gerade eben die Fanszene. Eure Fanszene ist jetzt, wenn wir auch Stadion, wenn wir jetzt um neue Stadion, da gibt es ja jetzt bald so ein großes Event in Katar. Wenn wir da nochmal rübergehen, macht eure Fanszene bei dem Boykott in Katar mit? Ja, ne? Also ich glaube, das ist auch. Was ich gesehen habe, war, dass auf der Boykott-Katar-Seite dass ihr da eine Unterstützung gemacht habt. Also das mit großer Mehrheit von 84% hat die Mitgliederversammlung des Karlsruher Sportclubs Mühlburg Phoenix. Genau, ihr seid ja erst 70 Jahre alt, ne? Das ist ja auch
ein Zusammenschluss.
Ja. Genau. Angenommen wurde folgender Wortlaut: Die Mitgliederversammlung möchte beschließen, dass der Karlsruher Sportclub die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft durch den Staat Katar ablehnt. Ja. Finde ich ein mega gutes Zeichen. Und ihr macht am 15.11., soweit ich das richtig gelesen habe, eine Podiumsdiskussion mit Andreas Rettich über Katar, über die WM in Katar.
Wir machen auf jeden Fall eine Podiumsdiskussion. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gleiche ist, die du meinst. Es wird eine geben von den Supporters Karlsruhe mit organisiert, bei der Mirko Drotschmann, den man auch als Mr. Wissen to Go kennt, moderieren wird. Die wird im Sandkorn-Theater stattfinden. Ich weiß gerade nicht mehr das Datum auswendig. Das kann ich vielleicht mal parallel recherchieren. Ist aber, glaube ich, auch schon ausverkauft, wird aber auch übertragen von einem lokalen TV-Sender, wo es darum auch gehen soll. Und das finde ich schon ziemlich stark, auch ziemlich cool, dass man da mit Mirko Drotschmann, den, glaube ich, bundesweit viele Leute kennen, der selber KSC-Fan ist. Wir haben ihn am Wochenende auch im Stadion getroffen gegen Kiel, war auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast, da eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt wurde. Und wenn du gerade über die Haltung des KSC gegen dieses Turnier in Katar sprichst, mit 84% wurde auch auf der vergangenen Mitgliederversammlung bei uns eine eindeutige Position dazu bezogen. Und zwar, dass wir halt eben sagen, dass wir die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft durch den Staat Katar ablehnen. Also ja, da auch hat sich die große Mehrheit aller Mitglieder dagegen ausgesprochen und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich werde es mir auch nicht anschauen. Es wird wahrscheinlich hart, wenn dann, keine Ahnung, wir müssen uns mal kurz in die Lage reinversetzen, dass es dann irgendwie so ein verregneter November oder Anfang Dezembertag, Dienstag, was weiß ich, um wie viel Uhr, spielt dann Deutschland im Halbfinale. Aber ich glaube auch nicht, dass ich es mir angucken werde. Und Boris und ich haben da auch die gleiche Meinung. Die sollen ihr Turnier austragen, wenn sie es unbedingt brauchen, aber ich brauche es nicht.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millantor VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Wisst ihr eigentlich, was eine Gose ist? Die Gose ist einer der ältesten Bierstile der Welt. Eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber nun ist sie als Elbe-Gose bei Kehrwieder zurück und begeistert durch eine milde, weißweinartige Säure, eine leichte Gewürznote und eine spritzige Frische. Die Kehrwieder Gose wurde mit Salz aus der Sylter Meersalzmanufaktur schön verfeinert. Ganz schön lecker, glaube ich. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und auch zum Shop, wo ihr die Gose bestellen könnt, findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr bitte Bier wie alle anderen alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Bevor wir jetzt über das Spiel am Samstag sprechen, würde ich gerne mal auf die bisherigen Spiele in der Saison schauen. Beschreibt mal euren Saisonverlauf. Ihr seid relativ mäßig gestartet und dann sagtest du, wurde so ein bisschen so die Wende eingeleitet. Erzähl mal ein bisschen über euren Saisonverlauf.
Also ich glaube, das passendste Wort dafür ist Achterbahn. Gibt's bei uns schon ganz, ganz lange. Wird auch immer sehr freudfröhlich besungen. Wir sind in die Saison gestartet mit ganz wenig Ambitionen. Also vor allem auch Boris und ich. Wir haben unseren besten Stürmer Philipp Hofmann verloren an den VfL Bochum. Der sich den Traum der Bundesliga erfüllen wollte, kann man keinem übel nehmen.
Aber kokettierte er ja auch schon nicht das erste Jahr mit dem Wechsel. Also genau, da war er ja schon seit 4 Jahren oder so.
Genau, da gab es auch schon mal eine Posse um ihn in der Saison davor in Hannover, wo es dann irgendwie mal ein Angebot gab aus der ersten Liga. Und Lirum Larum ist Vergangenheit auf jeden Fall. Er wollte schon früher weg, hat dann aber gesagt, okay, er haut sich nochmal rein und gibt alles für den KSC. Hat in den 3 Jahren eine unglaubliche Trefferquote gehabt. Ich glaube, der hat in 100 Spielen 50 Tore gemacht. War maßgeblich daran beteiligt, dass wir uns in der zweiten Liga etablieren konnten als Aufsteiger damals. Die erste Saison 1920 war ja bis zum bitteren Ende bis zum bitteren Schluss ganz, ganz knapp. Wir haben es geschafft am Ende, aber auch nur, weil ich glaube, Kiel damals gegen Nürnberg mitgeholfen hat und wir in Fürth gewonnen haben.
Aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, genau. Aber das passiert schnell bei Podcasts. Aber danke, dass du mich darauf hinweist. Die Saison ist mäßig gestartet, weil wir keinen richtigen Stürmerersatz gefunden haben, würde ich jetzt sagen. Hättest du mich nach der vergangenen englischen Woche gefragt, hätte ich gesagt, boah, haben wir doch super aufgefangen. Aber die jüngsten Ergebnisse haben gezeigt, dass wir im Sturm eine große Schwachstelle haben. Und zwar haben wir keinen Knipser vorne drin. Wir sind in die Saison reingekommen, hatten großes Verletzungspech in der Innenverteidigung. Wir haben am Anfang dann echt mit dem Daniel Gordon in der Innenverteidigung gespielt. So geil wie der Typ auch ist und so cool wie der auch sein mag, der ist mit seinen 38 einfach kein Spieler mehr, von dem man verlangen auch kann, fairerweise finde ich, dass er halt 100% Leistung bringt. Er war halt ein absoluter Notnagel. Er hat es in einigen Situationen gut gemacht. Er hatte auch vergangenes Jahr gute Spiele. Aber wir waren da einfach extrem anfällig und sind deswegen auch extrem schlecht in die Saison gestartet. Und man muss den ersten Punkt erst am dritten Spieltag geholt. Und dann kam die Trendwende. Also dann haben wir echt angefangen zu kicken und haben echt gemerkt, so wow, okay, so langsam könnte was gehen. Ich habe es vorhin auch angerissen, haben dann mit Stefan Ambrosius echt einen tollen Ersatz gefunden für die Innenverteidigung, der sofort mit Marcel Franke harmoniert hat, den wir von Hannover verpflichtet hatten. der damals auch Kapitän war bei Hannover, aber die wollten mit Stefan Leitl wohl eine Art Neuanfang und da hat er wohl keine Rolle mehr gespielt. Mich hat es gewundert, dass wir den Kapitän von einem Ligakonkurrenten ablösefrei verpflichten können. Und dann hatten wir eigentlich echt so ein kleines Hoch. Es hat damit angefangen, dass wir dann am vierten Spieltag nach Rückstand das Spiel zu Hause gegen Sandhausen gedreht haben. Das ist nochmal so ein Attribut, was ich der Mannschaft schon auch positiv zuschreibe, dass wir nach Rückständen oft zurückkommen. Auch wenn die jüngsten Ergebnisse natürlich nicht dafür sprechen, aber das ist eine Eigenschaft, die habe ich beim KSC lange nicht gesehen und ich bin schon lange KSC-Fan. Und ich finde, seit 3 Jahren hat sich in dieser Mannschaft so eine Mentalität entwickelt, dass sie sich von Rückschlägen nicht mehr so sehr beeinflussen lässt wie früher. Dann hatten wir einen kleinen Lauf. Also ich glaube, am Ende vom 6. Spieltag bei dem 2-0 Heimsieg gegen Rostock war ich auch selber im Stadion, haben wir mal, glaube ich, mal 3 Punkte Rückstand auf den 3. gehabt. Ja, und seitdem ging es dann eigentlich mehr so bergab. Es gab noch einen 3-0 Heimsieg und einen Auswärtssieg in Bielefeld. Das war dann so der Peak am 11. Spieltag. Und da war ich mir relativ sicher, dass wir eigentlich den Weggang von Philipp Hofmann über das Kollektiv gelöst haben, weil wir zu dem Stand 9 verschiedene Torschützen hatten in der Mannschaft. Mhm. Und dann bin ich schon davon ausgegangen, okay, krass, sie haben es wirklich geschafft, das über das Kollektiv zu ändern. Und dann ging halt alles nach hinten los. Dann haben wir Spiel für Spiel verloren. Es sind mittlerweile 6 Niederlagen in Folge. Ich war auch gestern auch in Betzenberg zum Derby und bin davon immer noch etwas traumatisiert, weil das ist natürlich ein Spiel, das man nicht verlieren will.
Mhm, das glaube ich. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Letztes Jahr habt ihr der Flo Zenger von Club Fans United hat ja der schreibt ja immer so tolle Artikel und die krass, nehme ne? ich immer die Zeit nehme ich lang. Immer ja, die nehme ich auch immer zum Anlass, weil er schreibt auch immer über die vergangene Saison und wie ihr da gespielt habt, was so auffällig bei euch war. Und ihr habt damals, als ihr noch mit Hofmann gespielt habt, habt ihr die meisten Flanken der Liga gespielt. Und das war und da hattet ihr einen klaren Zielspieler. Ne? Hofmann war der Spieler, der angespielt worden ist, der den Ball verarbeiten konnte, der entweder zum Kopfball hingegangen ist oder die Bälle festgemacht hatte, war technisch stark. Ihr habt mit sehr, sehr wenig Risiko gespielt. Ja, die Passquote war unheimlich hoch. Also, was heißt, also die Sicherheit in der Passquote war unheimlich hoch. Jetzt gucke ich wieder auf die Statistiken und sehe, dass ihr wieder die meisten Flanken der Liga spielt. Aber wie hat das Tim so schön ausgedrückt? Wir haben Rapp als Zielspieler ausgemacht, aber der ist maximal B-Ware im Vergleich zu
absolut.
Hofmann. Absolut. So, um das jetzt mal so
B-Ware ist noch schmeichelhaft.
Genau, es ist halt, wir haben uns gefragt, warum spielt ihr immer noch so flankenlastig, obwohl ihr euch der klassische Zielspieler fehlt?
Ja, die Frage kannst du 1:1 an unseren Cheftrainer weiterleiten, ich kann sie dir nicht beantworten. Also ich stand da gestern in Kaiserslautern im
Block. Lieber Christian Eichner, warum spielt ihr das? Warum spielt ihr so flankenlastig?
Also, keine Ahnung. Um es mal vielleicht an einem Beispiel zu versuchen zu erklären, aber ich kann es dir jetzt von vornherein sagen, ich bin genauso ratlos wie du und Boris ist es genauso. Wir haben heute Tag 1 nach der Derby-Niederlage auch mehrfach hin und her geschrieben und wir sind ratlos. Ich kann es ja verstehen, wenn man einen Sebi Jung bringt, der ja nun mal eine namhafte Historie, der auch wirklich am Ball einiges kann und der, auch wenn er, ich glaube, mittlerweile 31 oder 32 ist, immer noch in der zweiten Liga zeigen kann, warum er mal Champions League gespielt hat. Also der hat eine extreme Ruhe am Ball und ist ein sehr guter Flankengeber und kann offensiv wirklich starke Impulse setzen. Wenn du den über rechts bringst und einen Simone Rapp einwechselst, der kann schon Kopfbälle. Das Problem ist viel mehr, kann er anscheinend nicht. Und ich meine, klar, wenn du jetzt 5 Flanken schlägst, heißt ja nicht, dass automatisch eine reingeht. Ja. Mein Rapp wurde für einen Minimalbetrag von minimale 6-stellige Summe aus der zweiten Schweizer Liga geholt. Da muss man ja schon großes Glück haben, dass der einschlägt in der zweiten Liga, die, glaube ich, qualitativ nochmal ein ganz anderes Level ist als die zweite Schweizer Liga.
Ja, auf jeden Fall.
Das Problem ist einfach, dass wir finanziell überhaupt anscheinend gar keinen Cent ausgeben können für Transfers, beziehungsweise wir ja finanziell einfach auch in diesem dritten Zweitliga-Jahr noch nicht so dastehen, dass wir sagen, okay, komm, no risk, no fun, gutes Spielermaterial kostet nun mal Geld. Dass wir einfach sagen, komm, wir verpflichten jetzt mal einen, von dem wir uns wirklich erhoffen, dass er ein Gamechanger ist, weil der aktuelle Sturm ist kein Gamechanger. Und das sehen wir jetzt in den vergangenen 5 Spielen. Es ist totaler Quatsch, lange Flanken reinzuschlagen. Ich meine, ein Schleusener, der hat schon ein gutes Kopfballspiel, aber der ist halt keine zwei Meter groß. Und er ist kein Philipp Hoffmann. Ich meine, die Qualität von Philipp Hoffmann war, dass du ihn anspielen konntest. Selbst wenn der doppelt gedeckt war, konnte der sich durchtanken, weil der einfach eine unglaubliche Waffe vorne drin war. Das zeigt er jetzt immer mal wieder in der Bundesliga auch noch, auch wenn Bochum nicht so gut dran steht. Jetzt haben sie gestern gewonnen, da hat er auch getroffen. Also das ist schon eine unfassbare Qualität von ihm. Und ich kann dir die Frage final nicht beantworten. Aktuell sind wir alle ein bisschen ratlos, weil wir so ganz so ganz die Spielidee noch nicht so richtig verstehen. Am Anfang hat es sehr gut über die Raute funktioniert mit Wanicek, Breithaupt, Gondorf und Paul Nebel von Mainz, den wir ausgegeben haben, U20-Nationalspieler. Bärenstarker Junge, der hat sich richtig gesteigert, der kann einiges am Ball, dem fehlt noch so ein bisschen das Abschlussglück oder ja, so die letzte Entscheidungsfindung ist noch nicht seine Stärke. Ich schieb's mal auf sein Alter. Tim Breithaupt, extrem abgeklärt, U20-Nationalspieler, auf der 6, der ist eigentlich richtig souverän. Also das Mittelfeld ist unser Herzstück. Das Problem ist,
man auch, ne, die gewinnen auch relativ viele Zweikämpfe, sehr robust, ne?
Und Wanicek läuft ohne Ende, also eine Pferdelunge, der Junge, das ist unfassbar.
Und ein guter Scorer noch, ne?
Das darf
man nicht vergessen.
Und torgefährlich. Ich glaube, der hat schon
fünf Treffer, ne? Ja, genau. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, dass ihr diese hohe Quote der erfolgreichen Pässe, die ihr damals hattet, also diese Passsicherheit, da seid ihr jetzt auf jeden Fall, die habt ihr jetzt auf jeden Fall, die ist stark gesunken. Ihr spielt jetzt anscheinend mit mehr Risiko, ne? Und dann habe ich Tim gefragt, unseren Datenspezi, der dann sagte so, ja, es gibt eigentlich nur ein Team, das mehr Pässe ins letzte Drittel spielt als ihr. Nur eure Erfolgsquote ist da eher Durchschnitt. Woran liegt das? Weil ihr spielt ja ins letzte Drittel, also ihr versucht ja reinzukommen und dann ist es dann vorne wirklich die Qualitätsfrage?
Also anders kann ich es mir nicht erklären. Also wenn du, um mal hier unseren Trainer zu zitieren, ich glaube, er sagt das auf jeder zweiten PK mindestens, im letzten Drittel wird Geld verdient. Und da stellen wir uns einfach gerade immer noch zu schlecht an. Wir gehen zu fahrlässig mit unseren Chancen um und Bros und ich haben lange überlegt und es kann eigentlich nur an der Qualität der Stürmer liegen. Und Fabian Schleusener hatte eigentlich eine sehr gute vergangene Saison. Ich glaube, der hatte 7 Saisontore insgesamt, hat jetzt auch schon ein paar wichtige Tore gemacht. Aber in den letzten 4 Spielen schaffen wir es einfach nicht, aus wenigen Chancen Ertrag zu erzielen. Und dann hilft es dir auch nichts, wenn du wie gestern in Kaiserslautern die absolut spielbestimmendste Mannschaft bist. Du hast Aktionen nach vorne, hast Torchancen, die spielen einen Ball rein, Beuth tankt sich frei und macht den rein. So, dann ist der Spielverlauf schon mal passé. Dann nützt dir auch nichts, wenn du die zweite Halbzeit wieder anläufst, dir Chancen erarbeitest. Du hast, ich glaube, keine Ahnung, gefühlt 70% Ballbesitz, haben die Zweikämpfe gewonnen, aber da passiert einfach nach vorne nichts. Also uns fehlt einfach Qualität im Sturm. Anders kann ich es eigentlich jetzt nicht sagen nach der letzten Misere. Wie gesagt, wenn wir nochmal kurz zurückblicken auf den 11.12. Spieltag, Höhepunkt war natürlich das 0-6 in Regensburg. Das war natürlich sensationell. Da habe ich gedacht, wie können wir das bitte schaffen? Vor allem die zu einem Zeitpunkt, in dem die damals gar nicht schlecht dastanden, auch tabellenmäßig. Es war der 5. Spieltag, sorry. Da lief auch alles rund für uns. Aber ich habe das Gefühl, wir haben in den letzten 5-6 Spielen einfach das Toreschießen verlernt. Und ich kann mir keine andere Erklärung finden, als dass es an mangelnder Qualität im Sturm liegen muss. Da ist kein Knips da vorne drin.
Ja, kenne ich irgendwo ja das Thema. Ach ja. Lass uns mal zum Spieltag kommen. Werden wir eigentlich ein ausverkauftes Haus in Karlsruhe erleben? Also ich denke mal, ich glaube an uns.
Nee, glaube ich nicht. Also ich bin selber auch ein bisschen enttäuscht von dem aktuellen Zuschauerschnitt. Ich glaube, wir sind aktuell bei knapp 18.000 im Schnitt. Ich war gegen Darmstadt im Stadion, da war die Nordtribüne auf, das ist der Sitzbereich hinterm Tor neben der Gegnerecke. Ich glaube, letztes Spiel war die zu. Ich weiß nicht, ob es da jetzt nochmal irgendwelche Umbaumaßnahmen gab oder irgendwas oder ob gar keine Tickets verkauft wurden. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht, dass es ausverkauft sein wird. Ich habe jetzt noch keinen, doch, ich glaube, HSV war ausverkauft, die Baustelle letztes Jahr, das Heimspiel mit knapp über 20.000. Aber damals war auch die Nordtribüne noch nicht offen. Nee, ich glaube nicht, dass wir ein ausverkauftes Haus sehen, auch aufgrund dessen, dass es halt sportlich aktuell gerade echt nicht läuft und ja, viele auch Schiss haben, dass wir jetzt einfach da in so eine Negativspirale reinrutschen. Ja, also wir hatten jetzt aktuell immer einen Schnitt von 17.000, 18.000, glaube ich. Ich glaube, mehr werden es morgen auf keinen Fall.
Ja, okay, ist jetzt trifft ja 6 Niederlagen in Folge.
Mit dem Pokal noch.
Ja, genau. Das ist wirkt sich ja auch nicht positiv auf die Zuschauerzahlen sicherlich aus. Aber bevor wir mal zum System und Aufstellung kommen, Stand heute Mittwochabend ist bei uns klar, dass 4 Innenverteidiger ausfallen, also Avivor, Nemeth, Medic und Vasili. Der ist ja gesperrt. Ich weiß, dass bei euch, glaube ich, Ambrosius verletzt ist, auch dessen WM-Teilnahme in Gefahr ist oder auch der abgesagt werden musste. Und dass bei euch Jensen ausfällt. Habt ihr noch weitere Verletzte?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also Ambrosius ist auf jeden Fall der schwerwiegendste Ausfall. Ich hatte es angedeutet. Das war einer, der eigentlich sofort Physis und Präsenz und vor allem auch einen guten Spielerform mitgebracht hat, weil er auch durchaus noch Ambitionen hat für Ghana an diesem Turnier in der Wüste teilzunehmen. Leon Jensen, so hart wie es klingt, ist natürlich super bitter für ihn. Der war quasi Neuzugang, weil er lange einen Kreuzbandriss hatte. Aber in den wenigen Einsätzen, die er bisher bei uns hatte, war das auch noch nicht ein Spieler, von dem ich sage, schade, dass der fehlt morgen. Es klingt jetzt hart, aber es ist die Realität.
So, nach der Liga gegen Lautern, wirkt sich das jetzt, also ich meine, jetzt sind ja alle bedrückt, also bei Twitter das ja heute, war das ja heute ein Trauerspiel, was bei euch so abging, das war ja wirklich schlimm. Ja. Habt ihr, was meinst du, wie sich jetzt so diese 6 Niederlagen in Folge also auf die Mannschaft auswirken?
Also da wir ja das große Glück haben, immer wieder Spieler im Podcast zu Gast zu haben und wir den einen oder anderen auch so ein bisschen persönlich kennen, haben wir schon den Eindruck, dass die Mannschaft von dem Gefüge her so fest ist, dass sie jetzt nicht komplett auseinanderbrechen. Das ist das Coole. Ich glaube, seit Christian Eichner Trainer ist, ist auch ein bisschen von Bedeutung, was sind das eigentlich für Typen, die zu uns kommen. Marco Tieter hat das in der vergangenen Folge bei uns gesagt, er hat jetzt auch gestern gespielt auf dem Betze. Es gibt eigentlich keinen in der Mannschaft, von dem man sagt, boah, mit dem Arsch kann ich gar nicht. Also klar, es gibt immer Gruppchenbildungen, ich glaube, das ist in jeder Gesellschaft oder in jedem sozialen Gefüge so, dass man mit dem einen besser kann als den anderen. Aber er hat zum Beispiel auch schon bei Vereinen gespielt, wo er gemerkt hat, boah, der eine ist aber echt ein Arsch, der kann ja mir komplett gestohlen bleiben. Das gibt es in der aktuellen Mannschaft nicht. Also die haben von dem Mannschaftsgefüge her und von der Stimmung her eigentlich sind die eigentlich echt alle cool miteinander. Und ich glaube, das ist eigentlich schon eine sehr gute Grundvoraussetzung. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die derart einbrechen, dass die keine Leistungsbereitschaft mehr zeigen. Die wissen eigentlich schon, dass sie kicken können. Das ist ja auch absolut der Fall. Wir müssen uns einfach nur mal verdammt nochmal endlich belohnen. Und wenn sie das nicht machen, Die werden weiter anrennen. Die werden auch am Samstag wieder anrennen. Da habe ich schon auch das Vertrauen ins Trainerteam. Die kriegen die auch wieder hin. Also Eiche und Zlatan bei Ramovic, die machen das schon ziemlich gut und haben einen sehr, sehr klaren Blick darauf, sind auch sehr aufgeräumt. Ganz oft haben wir auch zweite Halbzeiten gespielt, die um Welten besser waren als erste. Und dann haben wir unsere Spieler auch mal gefragt, so, hey, was sagt der Eiche eigentlich in der Kabine? Was muss das denn für ein Donnerwetter sein? Wie arg muss der euch zusammenstauchen? Sagt er, nee, gar nicht. Der holt das iPad raus und zeigt die und die Situation, so und so müsst ihr es besser machen. Total sachlich, total nüchtern, total klar, gibt Anweisungen. Ja, also wie gesagt, von dem, was wir wissen und von den Spielern, mit denen wir gesprochen haben, glauben wir nicht, dass die mental zusammenklappen oder psychisch Probleme haben. Sie müssen sich halt einfach nur belohnen.
Ja.
Aber so ein bisschen ratlos bin ich auch. Ich glaube, man hört es mir an.
Ja. Sag mal, wie glaubst du denn, dass Christian Eichner spielen lässt am Samstag? Mit einem 4-4-2, das ist ja etabliert bei euch, mehr oder weniger. Was glaubst du, wie eure Aufstellung aussehen wird?
Also, St. Pauli ist ja, finde ich, ein sehr spielstarkes Team. Also ihr seid ziemlich spielstark und eigentlich liegen uns spielstarke Teams eher als, ich sag jetzt mal so, Teams Kategorie Sandhausen, die den Ball gar nicht haben wollen.
Lautern,
ja, hat man auch wieder gesehen gestern. Ja. Perfekter Dirk-Schuster-Fußball. Ich weiß nicht, ob er was verändert. Also aufgrund dieser aktuellen Negativspirale, in der wir uns befinden. Das Problem ist ja, dass man der Mannschaft gestern noch nicht mal den dermaßen großen Vorwurf machen kann, weil auch Dirk Schuster auf der PK gesagt hat, spielerisch waren wir klar die bessere Mannschaft. Er braucht im Mittelfeld eigentlich nichts verändern. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was wir ändern müssten, würde ich sagen, einen Stürmer verpflichten, der Tore schießen kann, den vorne reinstellen, das wäre die einzige Änderung, die ich machen würde.
Ja gut, das kannst du ja jetzt erstmal in diesem...
Das kann man natürlich, ist natürlich jetzt Quatsch. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass wir derartig krasse taktische Veränderungen sehen werden. Ich glaube, wir werden wieder mit Raute spielen. Ich glaube, Choi wird er nicht von Beginn bringen. Nebel hat das schon deutlich besser gemacht. Choi kann, war auch lange verletzt, hatte lange Rückenprobleme. Der kann ein Unterschiedsspieler sein, hat ja auch St. Pauli-Vergangenheit, wenn ich gerade richtig im Kopf habe.
Ja, ja.
Also der hat bringt schon...
Bis 2018 bei uns.
Ja, der bringt schon große Qualitäten mit. Ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen, um wieder die letzte Sharpness zu haben. Aber der kann schon ein Unterschiedsspieler sein, wenn er voll da ist. Und man hat gestern auf dem Betze gesehen, so richtig voll da ist er noch nicht. Ich glaube, wir werden an dem 4-4-2 nichts verändern. Okay. Ich bin mir nur nicht sicher, dass Badmatz von Beginn an spielen wird. Das glaube ich nicht. Der hat zu sehr geschwächelt gestern. Die Frage ist, ob er gleich mit Kaufmann oder mit Rapp startet. Dann würde ich aber eher auch Sebi Jung dann wieder auf rechts sehen. Da sind wir bei dem Spiel Flanke Kopfball. Ja, also ich erwarte in der Verteidigung und im Mittelfeld erwarte ich die gleiche Aufstellung, die gleiche Raute. Christoph Kobalt wird wahrscheinlich auch wieder Ambrosius ersetzen in der Innenverteidigung. Wenn er vorne Rapp bringt, wäre es blöd, wenn er Jung nicht bringen würde, weil das ist vielleicht noch so eine Kombi, in der wir mit dem aktuellen Material, was wir haben, Torgefährlichkeit erzeugen können. Aber sonst erwarte ich eigentlich keine große Veränderung. Bin aber sehr gespannt. Lass mich überraschen. Aber ich glaube nicht, dass er von der Raute weggeht. Weil die funktioniert eigentlich.
Okay. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich werde im Stadion sein. Bist du auch da?
Ja.
Oder?
Ja.
Sehr schön. Vielleicht sieht man sich ja noch vorher oder danach. Aber ich lasse dich jetzt nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast.
Ja, also wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen das Ding gewinnen, sonst ist die Hölle los im Winter. Dann wird es eine ganz unruhige Winterpause. Ich sag 2-1 KSC.
Ah, lustig. Ich habe auf ein 2-1 für uns getrippt, weil wir müssen...
Der Klassiker.
Wir müssen einfach mal auswärts gewinnen. Also, meinetwegen kann es auch ein Murmel 1-0 sein. Das ist mir echt vollkommen scheißegal.
Mir
oder auch.
Auch
ein grandioses 5-1. Hätte ich auch nichts... Ich hätte überhaupt nichts dagegen. Aber ich hätte einfach... Wir müssen einfach gewinnen auswärts. Das geht nicht anders.
Wie viele fahren mit bei euch? Sorry. Das würde mich auch interessieren.
Ich glaube, wir sind 2000.
Ah, das ist schon viel.
Cool. Kann ich mir vorstellen. Ich müsste noch mal gucken. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz. Also, das wird. Ich weiß, dass der Fanland, die Zugfahrt vom Fanland komplett ausverkauft ist. Genau, ich weiß aber noch, dass es noch Tickets gibt. Also wer noch will, kann auf jeden Fall noch welche im Fanland bestellen und abholen. Ich gehe mal davon, ich hoffe mal auf 2000, aber ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich aber auch erst am Freitag, wenn dann wird das sicherlich am Freitag eher bekannt gegeben. Das wird auf der PK sicherlich nochmal vor dem Spiel bekannt gegeben, Freitagmorgen. Da wissen wir da mehr. Niklas, ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir heute genommen hast. Für das NDS am Sonntag werde ich ja nicht mit dir sprechen, sondern ich habe mir Jörn Kreuzer eingeladen.
Ha, der Jörn. Geil, sag schöne Grüße.
Ja, den ist richtig im Aus.
Der war auch schon bei uns zu Gast. Guter Mann.
Den habe ich, ja, finde ich auch mega nett. Mit dem habe ich das, der Sattel lässt auch schön grüßen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, testet euch bitte vor, passt auf euch auf. Vielleicht sehen wir uns ja vor Ort im Wildpark in der Kurve. Bitte bleibt gesund und tschüss.
Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.